Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Eva Schlothäuber ist Mittelalterhistorikerin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie war als erste Frau 5 Jahre lang Vorsitzende der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte, die mittelalterliche Kultur- und Ordensgeschichte. Gemeinsam mit Henrike Lähnemann, Professorin im englischen Oxford, Germanistin und auch Expertin für Frauenklöster, hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Ein aufwendig gemachtes Buch mit vielen Bildtafeln und mit Forschungsergebnissen, die festgefügte Welt- und Geschichtsbilder über den Haufen werfen können. Darüber kann ich nun sprechen mit einer der Autorinnen, mit Eva Schlothäuber, die uns beim Norddeutschen Rundfunk in Göttingen zugeschaltet ist. Herzlich willkommen und guten Morgen, Frau Schlothäuber.
Ja, guten Morgen, Herr Mein.
Frau Schlothäuber, als ich im Vorfeld mit Nicht-Historikerinnen und Historikern über Ihr Projekt gesprochen habe, da kam immer dieselbe Reaktion. Nonnen und Netzwerke, das ist doch ein Widerspruch in sich. Also bevor wir jetzt die Netze der Nonnen ausleuchten, wie sah Ihr Bild vom Alltag spätmittelalterlicher Nonnen aus, bevor Sie das zum Forschungsschwerpunkt gemacht haben?
Ja, also eigentlich hatte ich auch so die Idee, dass die keine Stimme haben oder irgendwie, man kann sie gar nicht so richtig greifen. Also man hatte das Gefühl, sie sind so hinter Mauern verschlossen und was soll da schon passiert sein? Das war eigentlich auch mein Bild, muss ich sagen, bevor ich eben auf eine faszinierende Quelle gestoßen bin, auf das Tagebuch einer Zisterzienserin, die wiederum mein Bild vollkommen über den Haufen geworfen hat.
Bevor wir zu diesem Selbstzeugnis kommen, es ist ja womöglich unser Bild auch ein wenig geprägt von jenem, was deutsche Historiker des 19. Jahrhunderts entworfen haben. Also das Bild vom finsteren Mittelalter, das durchzieht ja wie ein Untoter alle Debatten wie ein Gespenst. Wie haben Ihre Berufskollegen in der Vergangenheit die Lebenswelt der Nonnen beschrieben?
Ja, das ist eine interessante und eine gute Frage, denn es liegt sozusagen immer daran, wer stellt eigentlich die Fragen oder mit welcher Perspektive guckt man auf das eigene Thema. Und da waren es viel die Ordensleute selber, die im 19. Jahrhundert hochgelehrt eben ihre eigene Zunft ausgeleuchtet haben, die Orden, die religiösen Bewegungen und so weiter. Und die Forschung hat sich da angelehnt auch an die Quellen selber, die sie hatten. Die haben vor allem die Chroniken genommen und Quellen aus Adelskreisen und da wurde über die Frauen geredet, also nicht mit den Frauen, sondern über die Frauen. Und das hat ein bestimmtes Bild geprägt, weil die Frauen selber wenig nach außen hin geschrieben haben. Da gibt es ein paar Ausnahmen, Hildegard von Bingen und auch die Mystikerinnen. Die konnten eben sprechen, weil sozusagen die göttliche Gnade sie dazu autorisiert hat. Aber die anderen Frauen waren in der Öffentlichkeit kaum, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu hören. Und das hat das Bild natürlich nachhaltig geprägt.
Und dann finden Sie jenes Tagebuch, das Sie kurz schon angesprochen haben. Das muss ja der Durchbruch für Sie schlechthin gewesen sein. Wie haben Sie das gefunden?
Tatsächlich hat mein akademischer Lehrer, Hartmut Hoffmann, mich darauf aufmerksam gemacht, dass da so eine kleine, ganz unscheinbare Handschrift liegt. Und die ganze Schrift ist auf Rasur. Das heißt also, man hat das ursprünglich auf das Pergament aufgezeichnete Gebetbuch, das hat die Nonne ausradiert mit einem scharfen Rasiermesser und hat dann ihre Eintragung Tag für Tag oder in größeren Abschnitten darin eingetragen. Man konnte es also relativ schlecht lesen, weil man was anderes überschrieben hat und dann war es auch noch klein und so richtig gut Latein konnte sie auch nicht. Es war also eine ziemliche Herausforderung. Aber mit ihrer Schrift und mit ihren sozusagen Aufzeichnungen über mehr als 30, 40 Jahre hat sie mich sozusagen auf eine Reise genommen in ihr Leben. Und das war, sie konnte wunderbar erzählen, auch wenn sie nicht so gut Latein konnte, konnte sie wunderbar erzählen und das war richtig spannend. Also da bin ich ihr gefolgt.
Tag für Tag, 30 Jahre lang Einträge, das muss dann ja ein riesiges Buch sein.
Also Tag für Tag, das trifft es wahrscheinlich jetzt so in dem Sinne nicht, sondern ist sozusagen eine fortlaufende Erzählung. Mhm. Also sie hat immer was beschrieben, wenn irgendwas die Nonnen irgendwie aufgebracht hat, wie zum Beispiel als die Fehde kam und sie mussten das Kloster verlassen, dann hat sie sehr ausführlich aufgezeichnet, was da alles so passiert ist. Und sonst hat sie eben einfach einen Einblick in ihr Leben, auch wenn sie sich mal geärgert hat, zum Beispiel über ihre Äbtissin und so, das hat sie aufgezeichnet und hat da von sich aus beschrieben, was da so los war.
Das ist ja auch sehr untypisch, denke ich mal, dass jemand die Chuzpe hat. Ja gut, sie hat es natürlich nur für sich geschrieben. War das verbreitet, im Spätmittelalter Tagebücher zu schreiben?
An sich war es wurde es immer wichtiger. Und das hängt mit der großen Reformbewegung des 15. Jahrhunderts zusammen, die sogenannte Devotio Moderna, wo die Religiosen dazu aufgefordert wurden, sich selbst Rechenschaft darüber abzulegen, was sie denken und tun. Das hat natürlich die Reflexion des Einzelnen über den Alltag ganz stark gefördert. Ist auch in den Laienbereich geschwappt. Also das ist eigentlich das Jahrhundert, wo man beginnt, so die großen Patrizier, dass sie so anfangen, Familienbücher zu schreiben. Aber man muss hier ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so wie heute, wenn sie in ihr Tagebuch schreiben, sondern es ist mehr ein kollektives Bild. Also sie haben sich da nicht rausgenommen, sozusagen als Einzelperson, sondern sie haben mehr versucht, über das Schreiben ihr Leben und ihre Handlungen zu begreifen, als Kollektiv.
Eva Schluthäuber, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Düsseldorf, über die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Frau Schluthäuber, es gibt ja genug Punkte in der Entwicklung des Ordenslebens, die gegen das Netzwerkeln der Nonnen und einen Einfluss auf die Gesellschaft sprechen. Nehmen wir mal die Klausur, also der mehr oder weniger komplette Rückzug hinter Klostermauern. Die entsteht ja ausgerechnet in dem Zeitraum, um den es uns hier geht, also im späten Mittelalter. Wie hat sie sich entwickelt, die Klausur?
Die Klausur gibt es eigentlich schon sehr lange, muss man sagen. Also dies ist von Anfang an, also mit dem heiligen Antonius, als er sich zurückzieht aus der Welt, um sozusagen einen Gegenentwurf zu leben, hat dieser Abschluss von der Welt eine große Rolle gespielt. Die äußere Welt sollte sich sozusagen schließen, damit eine innere sich öffnen konnte. Die Klausur ist schon mit den ersten Frauenklöstern verbunden. Sie hat eine große Rolle gespielt, weil sie sozusagen einen Sonderraum markiert hat. Also Klausur müssen sich vorstellen, nicht nur unbedingt als Mauern, manchmal war es auch einfach Holz, ein Holzzaun und so weiter. Der Clou daran war, dass man Komplexität der Welt sozusagen außen hält, damit innere Räume, und das war eben der Dialog zu Gott in erster Hinsicht, damit die sich eröffnen können. Über diesen, ich sage jetzt mal, direkten Grat nach Gott, den sie hatten, als Sponsor oder Sponsor Plural Christi, als Braut des höchsten Königs, der hat ihnen eine große Autorität gegeben, sozusagen ihren Blick auf die Welt, ja, für den sie standen, mitzuteilen. Und ihre Lebensform hatte dadurch eine hohe Autorität.
Aber habe ich Sie falsch verstanden bei der Lektüre? Also in meiner Erinnerung ist es so, dass ich im 15. Jahrhundert die Reform entwickelt hat oder weitergegangen ist, mehr Disziplin, mehr Strenge und auch, dass teilweise eben die Abschottung in Anführungsstrichelchen intensiviert wurde. Also wie würden Sie die Reform im 15. Jahrhundert kennzeichnen?
Genau, die Reform im 15. Jahrhundert, das ist schon vom Wort her, kann man das erkennen, reformare. Also die wollten sozusagen das alte ursprüngliche Bild wieder hervorholen und hatten selber wohl die Vorstellung, dass früher die Klausur zum Beispiel sehr streng eingehalten wurde und vor allen Dingen auch das Gemeinschaftsleben, also dass alle zusammen in einem Dormitorium geschlafen haben, dasselbe Essen bekommen, was ja logistisch eine große Leistung ist, über das ganze Jahr gesehen. Von dieser Idee war die Reformbewegung des 15. Jahrhunderts getragen. Ob das überhaupt stimmt, ob die Anfänge so streng waren, wie die sich das vorgestellt haben, ist nochmal eine andere Sache. Aber diese Wiederherstellung des alten, disziplinierten, strengen Ordenslebens, das war sozusagen ihre Grundidee. Die muss sehr attraktiv gewesen sein, denn viele, viele Orden und Klöster und Religiöse haben sich dem angeschlossen. Damit verbunden war so eine verinnerlichte Frömmigkeit, also so wie heute auch. Das geht ja so in Wellen, also mal hat man die Idee, man findet die Lösung in den Naturwissenschaften. So unter Albertus Magnus hat man gedacht, wenn man jetzt die Natur besser versteht, dann kann man das Rätsel der Menschheit lösen. Und zu anderen Zeiten hat man gedacht, nein, das ist ja gar nicht die Lösung. Man muss sich sozusagen nach innen wenden und mit sich und mit Gott in einen Dialog treten. Und diese Idee, die hat eben diese Reformbewegung verfolgt und damit hat sie neue innere Horizonte eröffnet, den Frauen und den Männern. Und damit verbunden war eben die strengere Klausur und auch so ein Gemeinschaftsleben. Auch das war eine große Wende der Reformbewegung. Es ging um die Gruppe, um die Gemeinschaft, nicht um den Einzelnen.
Gehen Sie denn davon aus, dass dieses Reformprojekt, diese Reformbewegung des 15. Jahrhunderts, den Ausbau der Netzwerke von Nonnen eher erleichtert und befördert hat oder eher erschwert hat?
Ja, das hat die Netzwerke sehr befördert. Sie müssen sich das so vorstellen. Also im 14. Jahrhundert war es oftmals so, dass die Frauen selber über ihr Erbe verfügen konnten, dass sie Renten hatten, dass sie also aus dem Kloster heraus Geschäfte tätigen konnten und dann ja auch ihre eigene Verpflegung organisiert haben. Und wenn sie daraus jetzt wieder so eine Gemeinschaft machen sollen, die über das ganze Jahr hin durch eine Mensa, sage ich jetzt mal, versorgt werden sollen und von den Gütern des Klosters, das ist eine Riesenanstrengung. Da brauchen sie auch neue Küchen, sie brauchen ein neues Refektorium und vor allen Dingen müssen sie dieses Wissen haben, wie funktioniert das eigentlich, 60 Frauen über das ganze Jahr und die ganzen Bediensteten, das war so ein kleiner mittelständischer Betrieb, 200 Personen in der Regel, wie soll man die übers Jahr versorgen können von den Klostergütern, dass das alles immer gut läuft. Diese Fähigkeiten und auch wie dieses Gemeinschaftsleben und dieses verinnerlichte neue Religiosität, auch eine verbesserte Bildung, das haben andere Männer, den Männerklöstern und andere Frauen aus schon reformierten Frauenklöstern den neuen Gemeinschaften beigebracht. Und dazu kamen in der Regel so zwischen 6 bis 7 Nonnen in die neuen zu reformierenden Gemeinschaften. Das war so ein festes Set, ne? Also diejenige, die später die Priorin oder Äbtissin werden sollte. Natürlich die Cantrix, die neuen Gesänge einüben musste. Ganz wichtig war die Köchin und die Celeraria, die also die Organisation im Hintergrund machte. Also ein Set von, ich sag jetzt mal, Expertinnen kam dann in die neuen Konvente und hat dem zu reformierenden Kloster diese Dinge beigebracht. Und dadurch haben sich natürlich Bindungen ergeben, die die Nonnen selber als so Mutter-Tochter-Relationen aufgefasst haben. Und diese reformierten Klöster, die standen in ganz engem Austausch untereinander. Die haben also über ihre Erfahrungen, über die Bücher, die sie brauchen, über Verbindungen und interessante Literatur haben die sich ganz eng ausgetauscht.
Also mehr Austausch zwischen den Klöstern und mehr Bildungsanstrengungen.
Genau, auf alle Fälle mehr Bücher.
Würden Sie denn so weit gehen, dass die Nonnen auch die nicht monastische Mehrheitsgesellschaft, also die Bürger, die Adligen, die einfachen Leute geprägt hat, über die Klosterzäune oder Mauern hinweg?
Auf alle Fälle. Also das war sehr attraktiv. Die Klöster konnten gar nicht so viele, in dem Fall die Frauenklöster, Mädchen aufnehmen, wie eintreten wollten. Diese Form von Frömmigkeit war eben so offensichtlich sinnstiftend. Also Sie müssen sich auch vorstellen, zum Beispiel hier in Göttingen hat Nikolaus von Kues 5 Stunden lang gepredigt. Also viele von diesen Reformpredigern sind also durch Norddeutschland, durch Süddeutschland gereist und in Italien Bernardinus von Siena und da sind die Leute stundenlang auf den Marktplätzen zusammengekommen und haben fasziniert gelauscht. Und das war so eine Anti-Luxus-Predigt oftmals, die die gehalten haben. Und dann haben sie ihren Schmuck gebracht und vernichtet, weil sie eben dem Überfluss absagen wollten. Das war eben sehr attraktiv und dafür standen dann diese Reformgemeinschaften und man ist gerne zu ihnen gegangen an den Festtagen und hat sozusagen in ihrer Gemeinschaft gemeinsam die Hochfeste begangen.
Ist es denn so, dass Ihre Zisterzienserin, also die mit dem Tagebuch, die nicht Tag für Tag, aber regelmäßig 30 Jahre lang ihre Gedanken festhält oder die Gedanken des Kollektivs, ist die reformerisch orientiert oder ist die eher anti?
Eben nicht. Das ist ja genau das Interessante gewesen. Diese Reformliteratur, die haben wir relativ viel. Und die ist durchzogen, so wie heute auch, wie wir das heute auch von so Bewegungen kennen, die ist durchzogen von so einem Idealismus, muss man sagen, diese gesamte Reformliteratur. Deswegen ist die Stimme aus dem Tagebuch so sehr interessant, weil das hat sie nicht. Also sie sieht das wohl und erkennt auch diese ganzen Netzwerke, die die anderen Nonnengemeinschaften in ihrer Umgebung haben. Düne und Wienhausen und Isenhagen und Walsrode. Und vielleicht fühlen sie sich auch so ein bisschen abgehängt. Aber sie sind schon auch stolz und selbstbewusst mit ihrer eigenen Form, die so ein bisschen dazwischen changiert. Also sie halten die Klausur ein, aber sie sind eben nicht Teile von dieser ideologisch geprägten Reformkultur. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür gewesen, dass sie das geschrieben hat. Sie wollte sich vielleicht darüber klar werden, was ist da eigentlich richtig und wo wollen wir hin?
Sie nennen Ihr Buch Unerhörte Frauen. Das Unerhört, das ist ja doppeldeutig. Wie meinen Sie es? Nicht im Sinne von, dass sie nicht gehört werden.
Ja, schon auch. Also sie sind ja als Einzelstimmen weder in ihrer Zeit noch später wirklich wahrgenommen worden. Also in dem Sinne waren sie unerhört. Auf der anderen Seite hatten sie aber eine unerhörte Autorität, weil sie eben durch ihre besondere Lebensform so einen Vorbildcharakter hatten. Sie müssen sich das so vorstellen, als Bräute Christi hatten sie das Ohr des höchsten Königs. Und Christus und Gott waren ja sozusagen die Weisheit per se. Diese Vorrangstellung hat eben dazu geführt, dass sie als Frauengemeinschaft einen hoch angesehenen Platz in der Gesellschaft hatten und damit eben auch, ich sage jetzt mal, unerhört wirksam waren.
Sie untersuchen ja überwiegend Zisterzienserinnen und Sie untersuchen Klöster vor allem in Niedersachsen. Lässt sich das in Ansätzen womöglich verallgemeinern aufs Ordensleben des Spätmittelalters in Burgund oder Umbrien oder Galizien oder Bayern?
Also wir haben auch viel geforscht über die Dominikanerinnen und zum Beispiel über das Frauenstift Nivelle in Brüssel, in der Nähe von Brüssel, was die Wiege der Karolinger ist und tatsächlich fast 1200 Jahre Bestand hatte. Das muss man sich mal vorstellen. 1200 Jahre bis zur Französischen Revolution von 654 an. Eine große Vielfalt an Konventen habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem dem Kunsthistoriker Jeffrey Hamburger aus Harvard, zusammen untersucht. Und da kann man schon sagen, dass man vieles verallgemeinern kann. Aber vor allen Dingen finde ich es sehr interessant, für sehr viele Gruppen von Frauen hat es Klöster gegeben, die als Sonderräume sozusagen angemessen waren. Also die haben sich immer, es gibt ja eine ganz große Vielfalt von Orden und alle haben besondere Spezifika. Und die haben sich sozusagen immer angepasst den Bedürfnissen der Zeit. Der Dominikanerorden hat zum Beispiel im 13. Jahrhundert vor allen Dingen Witwen aufgenommen, aber auch Frauen, die sich von ihren Männern getrennt haben. Da war die Kirche natürlich am Anfang so ein bisschen so, aber das war motiviert auch, um diese Frauen zurückzuholen aus den, zum Beispiel von den Katharer-Gemeinschaften oder Waldensern, also von den Heretikern. Die hatten bei den Heretikern eine viel bessere Stellung als in der katholischen Kirche und da musste die katholische Kirche sich halt bewegen. Und diese sozusagen Interdependenzen zwischen der Entwicklung neuer Sonderräume, neuer Gemeinschaftsräume für Frauen mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, das interessiert mich sehr.
Das heißt, wenn diese Sonderräume quasi angeboten wurden, dann waren diese Sonderräume für einen Teil der Frauen in ihrer Zeit attraktiver als das, was sie in ihrem normalen Umfeld erleben würden.
Ganz genau. Und da müssen Sie sich vorstellen, immer wenn Sie eine Alternative haben, dann entstehen Freiheiten. Also wenn Sie nur eine Lebensform haben, die kann so gut sein, wie sie will, dann und eine gesellschaftlich anerkannte Alternative fehlt, ist das schon ein Verlust von Freiheit. Da gab es dann eben nicht nur eine, sondern seit dem Hochmittelalter gab es dann eine ganze Palette an Möglichkeiten. Da kam eine große Dynamik rein. Und man muss sich auch vorstellen, also wir haben ja oftmals ist ja so der Gedanke, dass die Frauen, vor allen Dingen in der Reformation hat man das gesagt, dass sie unverstanden da ihre Gebete vor sich hingemurmelt haben. Aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, dass, was weiß ich, 60 bis 80 Frauen in Klausur, die nicht wissen, was sie tun, das kann ja keine Woche gut gehen. Ne? Also die wussten natürlich genau, was sie tun, eher im Gegenteil und hatten in ihren Klostermauern auch eine eigene Kultur, haben sie aufrechterhalten und für sich tradiert.
Wenn ich im Jahre 1438 als Andrea Mein in ein Franziskanerinnenkloster gegangen wäre, wovor wäre ich geflohen?
Das kommt drauf an, wie alt sie waren. Franziskanerinnen sind eigentlich Tertiarinnen. Das heißt, das wäre eine sehr freie Form gewesen. Da hätten sie all ihr Erbe mitnehmen können und ihre Bücher und hätten dann ja, so ein halb religiöses Leben geführt. Wenn sie eine Klarissin geworden wären, dann hätten sie in Klausur gelebt und sie hätten zum Beispiel von einer ungeliebten Heirat fliehen können. Also da drohte eine Wiederverheiratung, je nachdem, oder eine Neueinheirat, vielleicht auch aus ökonomischen Überlegungen der Familie heraus. Das war nicht jedermanns Sache.
Sie erwähnen in einem Nebensatz im Kapitel über die Reformation, dass es bis heute im überaus protestantischen Niedersachsen Äbtissinnen gibt. Also dass in Niedersachsen Klöster und Stifte überlebt haben. Die bilden auch einen Generalkonvent der Äbtissinnen evangelischer Klöster und Stifte in Niedersachsen. Hatte ich bis dahin noch nie von gehört. Anders als in anderen Regionen, die evangelisch wurden, haben diese Klöster überlebt. Wie kam das?
Also in der Reformationszeit wurde der Herzog protestantisch und hat versucht natürlich wie überall die Klöster aufzulösen. Die meisten Männerklöster haben sich relativ schnell, ich sage jetzt mal, selbst zerstreut. Aber die Frauenklöster, die haben zum Teil erbittert Widerstand geleistet und waren wirklich eine harte Nuss zu knacken. Da kamen dann protestantische Prediger und dann haben die sich Wachs in die Ohren gesteckt, weil sie das nicht hören wollten und so weiter. Und dann sollten sie deutsch die Liturgie singen und da haben sie gesagt, warum sollen wir das tun? Wir verstehen ausgezeichnet das Latein. Also das war relativ schwierig, die davon zu überzeugen, dass der Protestantismus die bessere religiöse Idee ist, eben weil sie die alte Form, religiöse Form wirklich gut verstanden haben und weil das sozusagen ihre Lebensform war. Aber schließlich hat man ihnen dann die ökonomische Grundlage weggenommen und unter Verwaltung des Herzogs gestellt und man hat verboten, dass sie Mädchen aufnehmen und damit waren ja die Konvente zum Aussterben bestimmt. Und das Besondere war aber, dass man rausgefunden hat, Mensch, man kann nicht so richtig auf sie verzichten. Unter anderem eben auch deswegen nicht, weil es sonst keine Bildungsinstitutionen für Frauen gab. Und dann hat man in vielen Fällen die Klöster wiederbegründet, und zwar als protestantische Damenstifte. Da konnte man dann eintreten und austreten wieder, wenn man wollte. Also man hatte keine festen Gelübde. Aber es war so attraktiv, dass diese Neugründungen bis heute überlebensfähig waren. Und wenn sie noch nicht da waren, fahren Sie da mal hin. Das ist zauberhaft schön da. Also vor allen Dingen Wienhausen, ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert noch, Zisterzienserin mit einem wunderbaren Garten und Rosen. Und da gibt es sehr viel zu entdecken. Und man kann die Lebensform und die Umwandlung und Brüche, die das natürlich über die Jahrhunderte mit sich gebracht hat, das kann man da wie in einem Geschichtsbuch erkennen, ablesen, erleben, wie Sie wollen.
Kommen wir abschließend nochmal zurück auf Ihre Hauptprotagonistin, jene Tagebuchschreiberin im Kloster, die schreibt und schreibt und schreibt, wie sie ihr Tagebuch beendet. Das erzählt ja auch einiges über das Leben in Klöstern im späten Mittelalter.
Ja, das Ende ist ganz dramatisch. Also als ich das transkribiert habe, da wusste ich, es sind nur noch ein paar Folioseiten übrig und es bricht ja auch mitten im Satz ab und dann erzählt sie, dass in Braunschweig die Pest ausbricht und ach, vorher sterben noch die Hunde an einer unbekannten Krankheit und man weiß nicht, was es damit auf sich hat. Und dann kriegt der Klosterbäcker die Pest. Da hatte ich schon die größten Befürchtungen. Und dann sterben die ersten Konversschwestern, also die Laienschwestern, die viel Kontakt nach außen hatten in die Stadt. Und dann sterben ihre ersten Mitschwestern. Und dann heißt es nur noch Obiit, Obiit, Obiit. Also es starb. Und dann bricht das Tagebuch also mitten im Satz ab. Und ja, ich denke, dass sie wahrscheinlich wie über 2/3 der Gemeinschaft an der Pest gestorben ist.
Bevor sie stirbt, schreibt sie aber, wie Sie ja auch gerade erzählt haben, sehr viel über Leben und Sterben. Und anscheinend ist das auch nicht allzu getrennt bei ihr.
Ja, das ist einer dieser Punkte, die ich hochinteressant finde, auch für uns heute. Der Tod war sozusagen Bestandteil des Lebens, was er ja, wie wir alle wissen, tatsächlich ist, was wir aber erfolgreich zu verdrängen versuchen. Und diese Akzeptanz der Begrenztheit des menschlichen Lebens, da steckt schon auch eine große Stärke drin. Und vor allen Dingen ist interessant, man ist nicht alleine gestorben. Man ist immer in Gemeinschaft gestorben. Die Gemeinschaft hat die Kranken und die Sterbenden begleitet. Und man hat auch die Krankheit anders angesehen, als wir das heute tun. Natürlich hat man versucht, man kannte sich medizinisch relativ gut aus und man hat alles getan, damit die Menschen gesund wurden. Aber gleichzeitig hat man auch der Seele großen Raum gegeben. Also man hatte die Vorstellung, dass der Körper über die Seele gesundet und hat dem eben großen Raum gegeben. Und das ist schon ein Aspekt, den wir heute besser wieder würdigen können. Und so finde ich, sind diese Quellen aus der Vormoderne wie so ein bisschen Kulturkompost. Sie bieten immer wieder Anknüpfungspunkte, aus denen sich die aktuelle Gesellschaft inspirieren lassen kann.
Eva Schlothäuber war das, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität. Zusammen mit Henrike Lähnemann hat sie das Buch vorgelegt mit dem Titel Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Es ist erschienen im Verlag Propylän. 224 Seiten kosten 26 €. Danke, Frau Schlothäuber, danke für das Gespräch.
Ja, Ihnen auch. Herzlichen Dank.